Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt den Predigttext, das Kapitel 5 aus dem Buch Josua, lesen. Als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz, und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir scharfe Messer und beschneide die Söhne Israels wiederum zum zweiten Mal. Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Söhne Israels auf dem Hügel Aralot. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren in der Wüste auf dem Weg gestorben, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Das ganze Volk, das ausgezogen war, war zwar beschnitten, aber das ganze Volk, das auf dem Weg in der Wüste geboren war, nach ihrem Auszug aus Ägypten, war nicht beschnitten worden. Denn die Kinder Israels wanderten 40 Jahre lang in der Wüste, bis die ganze Generation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten gezogen waren, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, dass sie das Land nicht sehen sollten, von dem der Herr ihren Vätern geschworen hatte, dass er es uns geben würde. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, die beschnitt Josua. Und sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal genannt bis zu diesem Tage. Gilgal heißt so viel wie Abwälzung. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Ebenen von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen, und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie vom Ertrag des Landes Kanaan. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Soweit der Text aus dem Wort Gottes, der heute unserer Predigt zugrunde liegt. Wir wollen uns in dieser Predigt vor allem auf die ersten 9 Verse konzentrieren. Liebe Gemeinde, als Israel vor dem Jordan stand, also als es noch im Osten war, da war es an eine Glaubensgrenze angelangt. aus der sie im ersten Moment keinen Ausweg mehr sahen. Als sie dann den Jordan durchschritten hatten, waren sie befreit und dann im gelobten Land angekommen. Gott selbst hatte sie so stark geführt, dass keiner ernsthaft glauben konnte, dass Israel irgendwie aus eigener Kraft diesen Weg hätte gehen können. Wer kann schon Wassermassen aufhalten, Flüsse stoppen? Wer kann die Feinde in die Zerstreuung schlagen, ohne sie zu berühren? Wer hat das ganze Volk vor den Angriffen von außen bewahrt? All dies bekamen auch die Völker, die um Israel drumherum waren, mit. Und sie bekamen Angst, wie es hier in Vers 1 heißt. Sie bekamen Angst, als sie sahen, dass Israel trockenen Fußes durch den Jordan schritt. Und man fürchtete dieses Volk und vor allem diesen Gott, der dieses Volk beschützte. Und dann hören wir in dieser Passage davon, wie das Volk auf diesen Durchzug durch den Jordan reagierte. Und wir werden bekannt gemacht mit einem Prinzip, das damals galt und heute auch immer noch gilt. Nach der Führung Gottes, nach einer Zeit, in der Gott uns stark führt, da kommt eine Zeit der Gehorsamkeit. Kommt eine Zeit der Gehorsamsschritte. Aus der Erkenntnis und aus der Liebe zu diesem Gott heraus resultiert, dass die Menschen gehorsam werden. So wie wir auch ohne Verdienst durch die Gnade Christi errettet wurden, so wurde Israel durch den Jordan auch ohne Verdienst geführt. Die Antwort Israels war eine Art der Dankbarkeit, die wir uns gut merken müssen. Eine Dankbarkeit der Taten. Aber im Prinzip war es keine Dankbarkeit, die sie selbst bestimmten, sondern eine Dankbarkeit in Ordnungen. Und wenn wir so wollen, wenn wir genau hinschauen, dann war es eine Dankbarkeit der Wiederherstellung. Das, was vorher Gott schon aufgerichtet hatte und verloren gegangen war, das wurde wiederhergestellt. Eine alte Ordnung wurde wiederhergestellt anhand der Beschneidung und der Wiedereinführung des Passafestes. Ich betone das deshalb, weil man ja die Idee haben könnte, dass man nun, wenn man in ein neues Land kommt, auch neue Ideen brauchte. Dass man etwas neu tun konnte, um diesen schönen Zustand, diesen erhofften Zustand im neuen Land anzukommen, zu feiern. Aber der Blick war zurückgerichtet auf die Wiedereinführung der Beschneidung und des Passafestes. Und wenn wir so wollen, dann lag in Israel ja auch einiges im Argen. Während der Wüstenwanderung gingen viele Ordnungen des Gesetzes verloren. Wir haben es in diesem Text gelesen und in kritischer Selbstanalyse können wir sagen, dass wir feststellen müssen, dass das Volk vor Josua nicht beschnitten war. Welch eine Schande! Ebenso hatte man auch das Passa völlig vernachlässigt. Wie stand denn dieses Volk da? Wir wissen ja, dass zum Passa nur beschnittene Juden zugelassen waren. Und dann kann man das leicht verstehen, dass wenn die Beschneidung unterging, auch irgendwie das Passa unterging. Was sollte man nun also tun mit diesem Untergang, mit diesem Missstand? Was sind denn die guten Werke, die man darauf antworten kann, wenn man merkt, dass Gott einem aus diesem Missstand herausgeführt hat? Was sind denn die guten Werke, Diese Frage wird auch einmal im Heidelberger Katechismus gestellt, in Frage 91. Zur Antwort heißt es darauf: Allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken, also auf unsere eigenen Ideen oder auf Menschengebote gegründet sind. Im Sinne der Antwort zu Frage 91 können wir sagen, dass Gutdünken und Menschengebote in Israel eingezogen waren. Dass das, was sie selbst für gut erachten, nun zum Alltag wurde. Und es war wahrlich Zeit für einen Wandel und für Taten aus wahrem Glauben zur Ehre Gottes. Und Gott selbst greift hier ein und offenbart sich dem Josua und ordnet an, dass eben genau diese Taten, die in den Geboten Gottes gegeben waren, jetzt wieder eingerichtet werden sollen. Er ordnet Josua an, das Volk zu beschneiden und das Passa wieder zu feiern. Und deshalb möchte ich auch diese Predigt oder die Betrachtung des Kapitels 5 in zwei Teile aufteilen. Einmal die Betrachtung der Wiedereinführung der Beschneidung und die Wichtigkeit der Beschneidung und dann die Betrachtung des Passafestes. In einer Woche sind wir wieder zusammen, feiern das Osterfest und es ist ganz gut, dann auch in einer der folgenden Predigten das Passafest zu betrachten und darauf einzugehen. Lass uns nun zunächst auf das unbeschnittene Israel eingehen. Als das Volk im gelobten Land ankam, da hatte es ja, wie wir gehört haben, ab irgendwann in der Wüste, also für alle neugeborenen Kinder in der Wüste, keine Beschneidungen mehr ausgeführt. So dass jetzt ein Volk, eine Generation von Israeliten in Kanaan ankam, die das wichtigste Zeichen, das Gott angeordnet hatte, nicht an seinem Leib trug. Die Beschneidung. Im Grunde heißt das, dass das äußerlich zwischen ihnen und den Heiden kein Unterschied bestand. Dass sie äußerlich betrachtet genauso waren wie die Heiden. Außerdem sollten wir bedenken, dass das Volk unbeschnitten im geheiligten Land stand. Dass sie nun als Unbeschnittene hier verschmutzen würden. Hier prallen einerseits die Heiligkeit Gottes, die Verheißung des geheiligten Landes und das Ungeheiligtsein oder das Nichtgeheiligtsein des Volkes gegeneinander standen. Das können wir uns vielleicht so vorstellen, wenn wir das noch einmal bildlich veranschauen wollten, als wollte ein Hohepriester im Tempel in das Allerheiligste und in die Gemeinschaft Gottes eintreten, ohne sich selbst vorher zu reinigen. Als wolle er als Sünder in die Gemeinschaft mit Gott treten. Und das bedeutete immer Tod für den Menschen, der nicht geheiligt in die Gemeinschaft Gottes trat. Oder stellen wir uns vor, wie Mose dort auf dem Berg Gott begegnete und Gott ihm zunächst eins klar macht: Die Erde, auf der du stehst, ist heilig. Zieh deine Schuhe aus. Da ist keine Gemeinsamkeit zwischen Heiligkeit und Beschmutztheit und Nicht-Heiligkeit. Lass uns nun mit dieser Einleitung die Betrachtung auf die Beschneidung zurückführen und die Beschneidung einmal näher anschauen und auch einmal die Symbolik, die hinter der Beschneidung liegt. Wir haben ja heute aus dem ersten Buch Mose Kapitel 17 gelesen, an dem die Beschneidung eingeführt wurde, in dem zum ersten Mal beschnitten wurde. Und die Grundlage dieser Beschneidung war doch der Bund Gottes. Der Bund Gottes selbst, den er mit Abraham geschlossen hatte, ist eine der wunderbarsten Handlungen Gottes. Und er umfasst alle Christen aller Zeiten. Und erschrecken wir hierbei nicht, dass ich sage, alle Christen aller Zeiten, denn der Bund wurde in Christus gelegt. Ich will darauf gleich noch einmal eingehen. Hier soll uns nur interessieren, dass der Bund Gottes wahrhaft alle Zeiten, alle Generationen umfasst. Und das Bundeszeichen wurde eingerichtet und aufgerichtet mit Abraham, aber es sollte gelten für Völker aller Zeiten. Abraham selbst sollte bei seinen Nachkommen die Vorhaut am achten Tag abtrennen und vernichten, um anzuzeigen und deutlich zu machen, dass alle menschlichen Versuche, Gott zu gefallen, nicht gelingen. Deshalb muss dieser unbrauchbare Teil weggeschnitten werden. Die Vorhaut selbst, beziehungsweise ein Mensch mit Vorhaut, symbolisiert den unbändigen Willen, aus eigener Kraft Gott gefallen zu wollen. Wir sehen dies auch an dem unbeschnittenen Abraham, der auch selbst Gott gefallen wollte, mit seiner Flucht nach Ägypten, eine eigene Lösung, mit der Lüge vor Abimelech oder vielleicht am allerdeutlichsten in der Zeugung Ismaels, was ja letzten Endes genau dieses Unbeschnittensein symbolisiert. Eigene Kraft, eigene Pläne, eigene Lösung. Ganz praktisch machen sich dabei manche Menschen eigene Götter, denen sie gefallen wollen. Eigene Ideen werden zum Zentrum ihres Denkens erhoben oder sie machen sich gar an manchen Stellen selbst zum Gott. Abraham hatte zwar den Blick darauf, dass er von Gott eine Verheißung bekommen hatte, aber immer wieder wurde dies überlagert von seinen eigenen Ideen. Und damit wird die Beschneidung zum Symbol völliger menschlicher Unfähigkeit und zur Versicherung von Gottes Treue zu seinem Bund, an dem der Mensch zwar beteiligt ist in diesem Bund, aber er diesen Bund nicht erhält. Er hat keine Kraft. Das, was der Mensch an Kraft hätte, das muss weggeschnitten werden und weggeworfen werden. Der Mensch kann es nicht. Wenn wir das in ganz einfachen Worten sagen wollen, dann sehen wir in der Beschneidung eins: Der Mensch kann es nicht. Gott hat es schon begonnen und Gott vollendet es weiter. Und so bekam Abraham von Gott selbst auch die Gnadengüter für seinen Bund. Bekam von Gott selbst das, was er benötigte, um in diesem Bund zu wandeln. Vielleicht ist der Begriff Gnadengüter für uns nicht so geläufig. Und ich möchte ihn kurz erklären. Im Grunde sind Gnadengüter all diese Dinge, die Menschen aus der Gnade Gottes bekommen, die er ihnen gibt, tatsächlich gibt oder verspricht. Ein anderes Wort für dieses Versprechen kann auch sein verheißt. Also wir reden von den Dingen, die Gott den Menschen gibt oder verheißt, ankündigt. Und die Gnadengüter haben immer nur ein Ziel, nämlich den Bund Gottes zu erfüllen. Alle anderen Güter sind deshalb keine Gnadengüter. Sie sind Güter, sie sind Gegenstände, sie sind Dinge, die wir bekommen, die uns erhalten, die uns gefallen, aber sie sind keine Gnadengüter. Ich möchte unseren Blick noch auf eine sehr interessante Stelle im Neuen Testament lenken. Paulus hat den Begriff der Gnadengüter auch einmal aufgegriffen und in eine Predigt eingebaut, die wir in Apostelgeschichte 13 finden. Wer mag, kann dies gerne auch aufschlagen. Ich werde den einen oder anderen Vers daraus jetzt gleich aufgreifen. Mir geht es dann vor allem um den Vers 34. In Apostelgeschichte 13, die Jugendlichen haben hier einen kleinen Vorteil, weil wir in der Jugendstunde schon mal Apostelgeschichte 13 intensiv betrachtet haben. Kein einfaches Kapitel, keine einfache Predigt von Paulus. Hat Paulus einen interessanten Schluss gezogen. Er hat den Tod und die Auferstehung Christi und den Antritt seiner Herrschaft im Himmel mit dem Empfang der Gnadengüter Gottes gleichgesetzt. Dieser Begriff Gnadengüter in Apostelgeschichte 13 mag uns manchmal überraschen, wo von den Gnadengütern Davids die Rede ist. Von den Gnadengütern, die Gott gibt, im Zusammenhang damit, dass Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Dass er nun im Himmel ist und seine Herrschaft angetreten hat. Das heißt so viel wie, dass der Bund und alle Gnadengüter schon immer durch alle Zeiten auf Jesus hingedeutet haben. Und alle Gnadengüter, die die Glaubenden erhalten haben, immer auf Jesus hin zu deuten sind. Und so können wir auch die Beschneidung schon immer als ein Zeichen erkennen, das Symbol ist, dass unsere Kraft und unser Fleisch in den Tod führt. Wenn das Fleisch aber weggeschnitten wird, das heißt getötet wird, dann kommt neues Leben in Christus. Die Beschneidung ist so wichtig und diese Bedeutung und diese Deutung hin auf Christus, dass sie an einigen Stellen sogar selbst der Bund Gottes genannt wird. Eben nicht nur Bundeszeichen, sondern dass es heißt, die Beschneidung ist der Bund Gottes. Das sehen wir selbst hier im ersten Buch Mose in Kapitel 17, wo es am Anfang dieser Beschreibung in Vers 10 heißt, dass die Beschneidung der Bund Gottes ist. Aber auch genauso in der Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7, wo er die Beschneidung den Bund Gottes nennt. Bund und Beschneidung, die hängen also untrennbar zusammen. Und ebenso stehen auch das Unbeschnittensein als Symbol des Todes und das Beschnittensein als Symbol des Lebens untrennbar zusammen. Entweder man ist unbeschnitten oder man ist beschnitten. Es gab kein Halbbeschnitten oder fast beschnitten oder drei Viertel beschnitten. Entweder oder. Ich möchte nun in diesem Zusammenhang noch einen Blick auf eine sehr wichtige Stelle im Zusammenhang mit der Beschneidung im Kolosserbrief lenken. Und wir wollen nun gemeinsam noch einmal in den Kolosserbrief, in das zweite Kapitel schauen. Und dabei möchte ich auf drei Dinge besonderes Augenmerk lenken. Einmal vermittelt uns Paulus dort, dass Beschneidung und Taufe beide in gleicher Weise Tod und Auferstehung symbolisieren. Also das, was wir eben von der Beschneidung gehört haben, gilt in gleicher Weise, in der gleichen Analogie, auch für die Taufe. Und der Tod selbst wird als unbeschnittener Zustand beschrieben, genauso wie wir es hier in Josua 5 haben. Paulus vermittelt uns auch noch, dass Beschneidung und Taufe gleichartige Handlungen sind. Und der dritte Punkt, auf den wir schauen können, ist einmal, dass man den Tod des Menschen an zwei Dingen erkennen kann. Nämlich einmal an seinen Übertretungen und zweitens an seiner Unbeschnittenheit. Aber lasst uns nun zunächst einmal den Text lesen und schauen, ob wir diese Dinge auch genau dort wiederfinden. Ich möchte ab Vers 11 lesen, Kolosser 2 ab Vers 11. Dort heißt es, in ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die ohne Hände geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Lebens in der Beschneidung Christi, indem ihr mit Christus begraben seid in der Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn von den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm, mit Christus, lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestimmte Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Die bereits erwähnten Punkte finden sich hier in dem Text wieder. Beschneidung und Taufe sind gleichartige Handlungen. Beschneidung und Taufe symbolisieren beide Tod und Auferstehung. Und bedenken wir, dass der Tod des Menschen hier in der Perspektive des Neuen Testaments beschrieben wird als Unbeschnittenheit. Und wir wissen, dass wir seit Einführung der Taufe Menschen nicht mehr beschneiden. Dieser Frage hat sich Paulus auch selbst beschäftigt. Beachten wir hier einmal auf die Bedeutung der Unbeschnittenheit des Fleisches, die den Tod des Menschen darstellt. Und eben das mit Christus begraben sein in der Taufe. Als Symbol dafür, dass menschliche Handlungen völlig nutzlos sind. Dass menschliche Kraft auf gar keinen Fall den Bund, den Gott geschlossen hat, erhalten kann. Ich glaube, wir können jetzt einen wichtigen Punkt festzurren und vielleicht zurückgehen zu dieser Passage, in der Israel vor einem wichtigen Punkt, dem Einzug in das gelobte Land, steht. Betreten hatten sie es schon, doch fehlte noch einiges, um dieses Land zu erobern. Israel stand vor dem gelobten Land, mit einem Fuß sozusagen schon im gelobten Land. Aber durch seinen Tod, der in der Unbeschnittenheit symbolisiert wurde, konnte es nicht in das gelobte Land einziehen. Ihm fehlte eine Taufe, die Tod und neues Leben darstellte, die Untergang und Auferstehung und neues Leben und Herrschaft Gottes darstellte, der symbolisierte. Josua hob diesen Missstand nun auf Anordnung Gottes auf. Er beschnitt das ganze Volk und nannte den Ort Gilgal. Ich sagte vorhin beim Lesen, was so viel heißt wie Abwälzung. Eigentlich wäre es praktischer gewesen, Israel nicht im Feindesland zu beschneiden, sondern vielleicht auf der sicheren Seite östlich des Jordans. Das hatte man ja bereits erobert. Und wenn man nun daran dachte, einmal vielleicht mit der Perspektive, wenn wir durch den Jordan gehen, wäre es praktisch sicher das Beste gewesen, auf der Ostseite des Jordans schon mal sicherheitshalber das Volk zu beschneiden. Aber so dachte das Volk nicht. Geistlich betrachtet, geistlich korrekt war, zuerst einmal die Führung Gottes durch den Jordan zu erleben und es danach auf Anordnung Gottes zu beschneiden. Josua dachte gar nicht so praktisch, aber er war sehr danach ausgerichtet, die Dinge so zu tun, wie Gott sie haben wollte. Und wir wissen vielleicht, oder vielleicht können sich die meisten hier an die Geschichte um die Diener erinnern. Dina war ja eine der Töchter Jakobs. Und in 1. Mose 34, in der diese Begebenheit erzählt wird, da hatte man Das Volk von Sichem und Hamor, Hamor war ja der Vater von Sichem, einmal beschneiden lassen. Die Geschichte bekannt ist, dort ist es ja so, dass Dinah geschändet wurde von Hamor und Sichem und dass man die Idee hatte, die Dinah nun mit dem Sichem zu verheiraten und man hat um die Bedingungen gebeten bei Jakob und er selbst hatte seine Bedingungen dann dem Volk die Aufgabe gegeben, sich beschneiden zu lassen. Mit der Argumentation, dass man gesagt hat, es kann keine Gemeinschaft geben zwischen unserem Volk und eurem Volk, wenn ihr nicht beschnitten seid. Und so gingen Hamor und Sichem darauf ein und sie ließen ihr ganzes Volk beschneiden. Aber das, was wir daraus lernen wollen, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir sehen, als das Volk beschnitten wurde, da fiel es in ein Fieber. Da war es schwach. Das, was wir daraus lernen können, ist, dass die Beschneidung bei einem Erwachsenen durchaus kritisch war. Bis hin zu lebensgefährlich, wenn wir das mal so sagen wollen, eine sehr große Gefahr für Infektionen in sich barg. Aber auch wenn alles gut verlief, war man sehr, sehr geschwächt. Körperlich sehr geschwächt. Mit hohem Fieber, in der Regel lag man da, konnte sich nicht viel bewegen und war auch nicht in der Lage zu kämpfen. Und da hatten ja die Söhne Jakobs das Volk in Sichem überfallen und alle getötet und ausgerottet und diese Schwäche ausgenutzt. Und genau in dieser Situation stand ja Israel, als es hier in das gelobte Land ankam. Wenn jetzt Josua alle Erwachsenen beschnitten hatte, dann war ihm bewusst, dass dies bedeutet, dass das Volk vielleicht in den schwächsten aller möglichen Zustände versetzt wurde. Handlungsunfähig, sich zu verteidigen. Offen für jedes Volk, das drumherum war. Wir müssen davon ausgehen, dass die Geschehnisse um Dinah und um Jakob und seine Söhne ja auch in anderen Völkern bekannt waren. Dass man durchaus wusste, dass Beschneidung gefährlich ist. Und so stand das Volk hier auch vor einem ganz gefährlichen Punkt, als es beschnitten wurde. Aber lest einmal diesen Text. Keiner hatte gemurrt. Keiner hatte sich gewehrt. Keiner hatte das Vertrauen in Gott verloren. Kein Einzelner. Kein Einziger. Der Blick in Israel nach dieser Führung war der typische Blick des gehorsamen Volkes. Es war der typische Blick eines Volkes, das mehr auf Gott ausgerichtet war, als auf seine eigene Kraft. Und deshalb ließ es die Beschneidung auch über sich ergehen. Denn der Blick war weggelenkt von eigener Kraft. Man sah die menschliche Unfähigkeit und wurde eingeordnet in den Bund Gottes, zurückgeführt mit dem Blick auf ihn. Heutzutage haben wir es vielleicht etwas leichter, diese Vorgänge einzuordnen, weil wir die Kreuzigung Christi bereits in der Rückschau betrachten können. Wir haben vielleicht ein besseres Bild von dem Untergang, von dem Sterben mit Christus, von dem Auferstehen und von dem Leben mit ihm. Und dennoch hat das Volk hier an dieser Stelle genau diesen Blick auch verinnerlicht. Abzusterben, schwach zu sein, angreifbar zu sein, das Menschliche wegzuschmeißen, zu töten und den Ausblick festzuhalten auf diesen Gott, der lebt, der sie regiert und der sie führt. Und im Grunde, wenn wir so wollen, dann stehen wir als Volk Gottes ja auch manchmal an diesen Grenzen. Dass wir uns mit viel Kraft einen Blick und einen Ausblick bewahren müssen, den wir nicht sehen können. Und das ist der Blick in den Himmel, auf die zukünftigen Dinge. Auch wir stehen manchmal an dieser Grenze, an der wir den Jordan vielleicht schon überschritten haben, in das Reich Gottes gekommen sind und dennoch uns der Blick getrübt ist auf das Himmelsreich. oder vielleicht eben auch nicht. Vielleicht sind wir auch an einem Punkt, an dem wir diese Hoffnung und diese Zuversicht dessen, was Gott im Himmel aufgerichtet hat, klar vor Augen haben. Punkt, an dem wir Schwäche, menschliche Schwäche, nicht für so ernst nehmen, dass sie uns an unseren geistlichen Perspektiven hindern kann. Das sind in der Regel die Momente, in der wir dankbar werden und in Dankbarkeit auf das Handeln Christi antworten. Indem auch bei uns unser Bewusstsein auf den Bund, den er in Christus aufgerichtet hat, gelenkt wird. Und vielleicht können wir aus diesem Kapitel uns eines erhalten. In dieser Führung, in dieser machtvollen Führung Gottes. Da ist der Blick auf den Bund Gottes, auf die Beschneidung, auf die Taufe, mit der wir getauft sind. Ein großer Segenszuspruch. Denn vor uns liegt ein Land, in dem die Feinde schon verängstigt sind. So wie in Israel die Völker durch Gottes Handeln verängstigt wurden, so liegt auch vor uns ein Land, in dem die Feinde verängstigt und ausgerottet wurden. Gott führt uns und unsere Antwort sollte auch Dankbarkeit sein. Was können wir auch sonst viel mehr bringen als unsere Dankbarkeit für sein Handeln? Taufe und Abendmahl sind wunderbare Einrichtungen, um uns den Bund Gottes mit seinem Volk vor Augen zu halten. Wir werden in beiden Sakramenten gestärkt und genährt, jedes Mal, wenn wir diese Feste feiern. Ob nun jemand in unserer Gemeinde getauft wird oder ob wir das Abendmahl feiern. Zu den Details des Abendmahls kommen wir dann nächste Woche, weil wir können uns immer daran erinnern, dass Christus das verheißene Land vor uns vorbereitet auslegt. Das einzige Land, in dem es wahres Leben gibt. Ein Leben, das es nur in und aus Christus gibt. Denkt daran, wer sein Leben retten will, der muss es verlieren. So wie in der Beschneidung die alte Kraft des Menschen weggetan wurde, um dann von Gott wieder aufgerichtet zu werden. Amen.